Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast. Heute ist das große Finale endlich da, ihr habt lange drauf gewartet, heute servieren wir es euch auf dem Silbertablett. Man lebt nur zweimal, Teil 5 von möglichen 5 Teilen in der Romanedition. Und das auch wird natürlich auch die beste Folge aus unserer Podcast-Reihe. Mit uns rede ich natürlich nicht nur von mir, sondern auch vom Leon. Ihr kennt ihn, ihr wisst, er ist dabei. Und auch heute haben wir ihn natürlich am Start.
Jawohl, ich bin natürlich auch wieder dabei. Was eine schöne Anmoderation schon wieder. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Ja, ist die Frage, was...
Einfach die Anwesenheitspunkte.
Das ist gut, das ist gut. Das schaffe ich gerade noch so. Wenn ich mehr nicht bringen muss, dann schaffe ich das. Nee, ich bin gespannt, was heute wirklich der spannende Punkt in der Folge wird. Ob es unser Ranking ist. Ich meine, so an sich waren wir ja letztes Mal schon relativ weit gekommen. Aber vielleicht ein kleiner Spoiler, so viel wird es heute auch nicht mehr inhaltlich.
Oder ich wie glaube siehst du das? Das könnte die kürzeste Folge werden in unserer ganzen Podcast-Karriere, die jetzt schon ihr Einjähriges mittlerweile gefeiert hat. Ja. Also ich glaube, das könnte eine recht übersichtliche Nummer werden und das Ranking wird tendenziell wieder am meisten Zeit in Anspruch nehmen.
Ja, ist ja auch gut, da freuen sich ja auch unsere ZuhörerInnen total drauf. Das müssen wir ja mal so dahinstellen, oder?
Ey, bestimmt. Also wir ahnen das quasi an den Hörerzahlen. Deswegen genau. Müssen wir da natürlich auch immer besonders gut liefern. Ja, tatsächlich 2 Kapitel heute an der Zahl. Heute dürfen wir es mal brüderlich aufteilen, 1-1, und gehen dann in die Verlängerung mit dem Ranking. Und dann habt ihr alles, was ihr wissen müsst, um selber zu entscheiden. Man lebt nur zweimal im Roman. Ist es das? Oder lassen wir lieber die Finger davon. Aber die Auflösung gibt es natürlich erst am Ende.
Selbstverständlich muss die Spannung ja auch schon steigern. Wenn das Buch vielleicht nicht mehr so viel hergibt an Kapiteln, dann müssen wir ja irgendwie noch die kleine Cherry on the top dazu packen.
Genau, um jetzt dann auch in die Besprechung reinzugehen, wäre es natürlich wieder ganz cool zu wissen, was haben wir eigentlich in der letzten Ausgabe, also vor 2 Wochen, besprochen oder was war da der letzte Stand? Und naja, wir wissen ja, wie die Arbeitsaufteilung hier ist. Ich werde es euch nicht vorstellen, dafür natürlich wieder du.
Absolut, natürlich gerne. Ja, ich würde es versuchen kurz zu halten. Wir sind ja natürlich immer noch in Japan. Bond hat es ja mittlerweile ganz kennengelernt. Das haben wir jetzt schon zur Genüge besprochen. Er hat sich auch mittlerweile in den Garten des Todes eingeschlichen, ja, wo er quasi auf sich allein gestellt ist und im Einer-gegen-alle-Modus versucht, Bestmögliches aus der Situation zu machen. Er hat davor eine Zeit lang auf einer einheimischen Insel gewohnt oder wo Urstamm der Ama beheimatet ist und hat sich da in Kissis Familie, ich sag mal, eingeschlichen oder durfte da, hatte die Gastfreundschaft, sagen wir es mal so, bevor er sich dann auf sein Himmelsfahrtskommando vorbereitet hat und von dort aus eben zu seiner Mission aufgebrochen ist. Und Kissy hat ihm natürlich auch, vielleicht an der Stelle ein wichtiger Punkt mit Blick auf das, was kommt, zugesichert, dass sie ihn abholen wird wieder, wenn er Hilfe braucht. Sie nimmt ihn im Empfang, sie rettet ihn auch aus dem Meer. Schauen wir mal, ob das noch gelingt heute. Und im Garten selber, ja, da hat er sich eigentlich auch nicht so schlecht geschlagen. Da sind wir letztes Mal ziemlich hauptsächlich drin gewesen, hat da verschiedene, ja, Ausspähaktionen gestartet, sich dann auch natürlich letztendlich in das Anwesen eingeschlichen von Blofeld und dort ordentlich Verwüstung hinterlassen, bis er sich dann abschließend mit einem Heliumballon absetzen konnte, bevor dann hinter sich alles in die Luft gegangen ist. Natürlich können wir da vermuten, dass Blofeld bei draufgegangen ist. Ganz aufgelöst wurde das aber bis dato noch nicht. Und ja, letzten Endes ist er dann im Meer gelandet, kraftlos und erschöpft. Und ich würde sagen, da steigen wir eventuell jetzt auch gleich ein. Zumindest haben wir da aufgehört. Und schauen mal, wie es weitergeht.
Genau. Kapitel 21 wartet auf uns mit bei mir dem Titel Nachruf.
Genau, und da darf ich natürlich gleich wieder einsteigen. Bond von seiner ganz privaten Seite. Die tiefen und authentischen Einblicke in das Leben eines Royal-Geheimagenten. Dafür gräbt M extra alles aus und legt die nackten Fakten auf den Tisch, um Bond medial die letzte Ehre zu erweisen. Die Frage bleibt allerdings doch, taugt er als Chefredakteur oder erweist der Bond postmortem doch nur einen Bärendienst? So nämlich, wir haben es eigentlich schon alles drin in der kurzen Caption. Es ist auch bei mir sehr, sehr kurz gewesen. Also ich weiß nicht, wie viele Seiten das bei dir umfasst hat, aber Ja, ich würde es auch zusammenfassen. Also im Wesentlichen steigen wir damit ein, dass M einen Nachruf in der Times schreibt und da erstmal mitteilt, Bond eben schon länger vermisst ist. Er war wohl auf einer Mission in Japan, so schreibt er das, für die Öffentlichkeit und sagt aber auch gleich ziemlich am Anfang seines Nachrufes, ja, die weitere Hoffnung auf das Überleben haben wir eigentlich aufgegeben. Er ist halt diesmal hops gegangen, aber hat echt wirklich Großes für sein Land geleistet und darauf sind natürlich alle stolz. Und wie das dann so ist in so einem Nachruf, macht M natürlich dann nochmal den ganzen Werdegang oder geht M nochmal den ganzen Werdegang von Bond durch seit seiner Kindheit. Ich finde es insgesamt nicht so gelungen, weil er da auch auf verschiedene Punkte eingeht, was Bond irgendwie, finde ich, nicht so gut dastehen lässt, wo ich mich gefragt habe, kann man das nach seinem Tod noch so raushauen? Aber naja, geht dann eben, wie gesagt, auf die Eltern ein. Der Vater war eben Schotte, die Mutter Schweizerin, sind beide verstorben in den Bergen und deshalb ist Bond hauptsächlich im Ausland aufgewachsen. Eben zunächst bei seinen Eltern, bis sie dann verstorben sind und später dann auch bei seiner Tante, wo er dann eben nach Eton auf die Schule gehen durfte. Was aber, und da bohrt er, finde ich, so ein bisschen drin rum, der M eigentlich nicht so toll war und lässt meine persönliche Meinung, finde ich Bond nicht so gut dastehen. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, sagt dann eben auch, dass er da eigentlich nicht sehr erfolgreich war, ist eigentlich nur durch sportliche Leistung aufgefallen, die waren schon sehr, sehr gut im Leichtgewichtboxen und im Judo, das hat er wohl sehr gut beherrscht, aber alles andere war dann eher so mittel, ist dann auch von der Schule geflogen, weil er sich nicht wirklich gut verhalten hat und musste auf die nächste Schule gehen.
Ah, nicht gut verhalten. Bei mir wurde gesagt, es gab einen Skandal mit einem Dienstmädchen und deswegen wurde er gegangen.
Ja, guck, da hast du wieder die mehr Informationen. Da wurde er gegangen sogar, okay. Bei mir war es nur, es wurde ihm nahegelegt, doch lieber mal die Schule zu wechseln, weil ein paar Sachen nicht so laufen, wie sie laufen hätten sollen. Aber dann ist mir natürlich auch einiges klar. Und genau, Anfang der 40er Jahre, als er dann durch war mit seiner schulischen Laufbahn, hat er sich dann in die Abteilung des Verteidigungsministeriums irgendwie, ist er beigetreten. Und bis zum Ende des Kriegs hat er dort gedient, in verschiedenen Positionen gearbeitet und ist dann auch vom Leutnant bis zum Commander, wie er ja auch gerne genannt wird, aufgestiegen. Und nach Ende des Kriegs hat dann M mit Kusshand Bonds Gesuch, dort weiter arbeiten zu dürfen, natürlich angenommen. Und in einer seiner höchsten Positionen, die er jetzt innehatte, und er wurde ja, wie wir am Anfang mitgekriegt haben, noch befördert für diese Unternehmung, für seine Mission diesmal, ist er jetzt bedauerlicherweise quasi auf dem Hochpunkt seiner Karriere verschwunden und draufgegangen. Alles Weitere sagt M dann auch so, darf jetzt eigentlich leider nicht sagen, inhaltlich, so was er sonst so gearbeitet hat. Aber er war immer mit größtem Mute natürlich unterwegs, manchmal auch ein bisschen unorthodox und führt dann aus, dass es immer wieder zu Problemen mit übergeordneten Personen geführt hat, mit Vorgesetzten. Auch hier finde ich wieder ein bisschen hart, wenn du in der Öffentlichkeit so einen Nachruf schreibst. Aber ist auch nur meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob man da noch in irgendwelchen alten Wunden rumbohren muss. Genau, kommt dann aber anschließend darauf zu sprechen, dass Bond im Ausland sehr, sehr berühmt war. Was natürlich auch nicht so geil ist, wie M auch selber feststellt, dass Bond es nicht so cool fand, dass er im Ausland quasi eine Berühmtheit war. Es gab so eine Buchreihe über ihn von einem seiner alten Freunde, der sich da auch mit Halbwahrheiten teilweise, zumindest echauffiert sich M sehr darüber, über diese Buchreihe, einen Namen gemacht hat. Und M sagt dann auch noch, ja, das ist echt eine Schande und ein Glück auch, dass noch keine rechtlichen Schritte vom Ministerium gegen diesen Autor eingeleitet wurden und auch gegen den Verleger nicht. Aber eigentlich ist es inhaltlicher Schwachsinn und Bond kommt da völlig falsch weg und es sind Unwahrheiten, die da verbreitet werden über seine Arbeit und wie er eben so gelebt hat. Genau, abschließend bleibt aber natürlich festzuhalten, so schließt M dann am Ende, dass seine letzte Mission natürlich von größter nationaler Wichtigkeit und Bedeutung war und auch im Ergebnis ein voller Erfolg, wo ich mich dann kurz gefragt habe, der ist nicht zurückgekommen, ihr hattet keine weiteren Leute vor Ort, aber ihr wisst, dass es ein Erfolg war. Okay, führt er bei mir nicht weiter aus, vielleicht hast du weitere Infos, kannst du gleich noch droppen, ich bin fast durch mit seinem Nachruf. Genau, und ohne Übertreibung hat er aber, stellt M dann fest, und das finde ich schon nochmal schön und auch versöhnlich, dass er mit Sicherheit im Königreich oder das Königreich vor sehr, sehr viel bewahrt hat und sehr, sehr viel Gutes getan hat. Und genau, es quasi jetzt eine tragische Situation ist, die aber ja schon im Jahr davor auch angefangen hat mit der tragischen Ehe, die er einmalig eingegangen ist. glücklicherweise sozusagen hinterlässt Bond keine lebenden Verwandten, aber für ihn natürlich tragisch. Und ja, so im Groben ist der Nachruf bei mir gestaltet. Am Ende gibt es da noch ein Zitat für einen Grabstein von einem gewissen M.G. Tippe mal, dass das, da darfst du mir gleich auf die Sprünge helfen. Ich habe ein bisschen knobeln müssen tatsächlich. Ich zitiere vielleicht erstmal. Schlägt auf jeden Fall folgende Zeilen für den Grabstein vor. Ich werde meine Tage nicht vergeuden, sie zu verlängern. Ich werde meine Zeit nutzen. Durchaus schön. Hätte Bond genauso gewollt, mit Sicherheit. Wird tiefsinnig hier. Und du darfst mir sagen, wer MG ist, weil ich habe tatsächlich durchaus meine Problemchen.
Ja, ich bin dabei Mary Goodnight angekommen, also seine Sekretärin, die das ergänzt hat. Und in dem Satz, also sie hat meine ja die letzten 3 Jahre für James gearbeitet. Ja. Dann hat es ein bisschen geklingelt und dachte ich, warte,
aber die schon noch mitgearbeitet, das muss ich nochmal reinschauen, das habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Aber es könnte bei mir auch sein, weil ich habe echt überlegt, so, nicht zusammengekriegt, aber das ist ein gut Call, ehrlich gesagt. Ich weiß schon, warum ich das hier nicht alleine mache.
Ja.
Du würdest ohne mich über Wasser bleiben, aber
ich andersrum weiß nicht. Schwieriger. Ich glaube, das wäre ziemlich langweilig.
Könntest du ein Selbstgespräch führen. Ja, so viel. Hast du da noch irgendwas zu ergänzen? Vielleicht habe ich auch wieder mehr draus gemacht, als es war.
Also tatsächlich nicht. Also ich fand es teilweise sehr präzise. Also viele Details waren enthalten. Ich habe nur einen Schlag bekommen, als ich dann jetzt erfahren habe, wie alt James ist. Ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf genau, wann der Roman spielt. Ich meine Ende 60er Jahre.
Ja, ich meine auch.
Würde ja bedeuten, er ist Ende 40, wenn nicht sogar schon Anfang 50. Und das finde ich crazy für einen Agenten. Also,
Für absolut, einen
Doppel-Null-Agenten.
Da ist er nicht mehr auf seinem Fitness-Höchststand. Also
nee.
Mitte 40 hätte ich dann mal gesagt, muss er sich vielleicht mal in den Bürodienst zurückziehen. Aber ja, andererseits, im Film haben sie ihn dann durchaus sehr gut getroffen, alterstechnisch, würde ich behaupten.
Ja.
Ich meine, Sean Connery ist auch nicht mehr der mobilste.
Das macht es ja umso wilder, wenn er da mit irgendwelchen 20-Jährigen die ganze Zeit
anwandelt. Ja, das finde ich eigentlich eher das Beängstigende.
Ja, schon wild. Ah, ja, gut.
Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, es ist sehr präzise und viele Details, die auch, finde ich, schon nochmal interessant sind für den Leser. Aber in einer für mich, ja, in einem Nachruf an die Öffentlichkeit über die Times vielleicht an der einen oder anderen Stelle schwierig. Aber natürlich als Leser finde ich es cool, weil ich kriege nochmal Infos. Also jetzt nicht falsch verstehen. Ich habe mich nur gefragt, wie feinfühlig M halt in dem Moment ist, aber er hält ja eh schon viel von Bond, also will es vielleicht auch mal nicht zu arg in Vordergrund stellen.
Vor allem wurde jetzt ja gerade ein Abschluss getätigt, also man könnte ja davon ausgehen, das war es jetzt mit James, also er gilt nicht als bestätigt, aber zumindest über einen längeren Zeitraum vermisst. Deswegen umso spannender jetzt, wie es im zweiten Kapitel dann weitergeht, beziehungsweise im 22. Kapitel.
Titel eigentlich lautet, hätte man damit auch gut aufhören können. Ja. Das wäre auch fürs nächste Buch ein sehr guter Cliffhanger gewesen.
Ja, aber vielleicht haben wir sie ja noch einen in der Hinterhand gehabt. Also, mal gucken.
Da darfst du uns jetzt drüber aufklären, würde ich sagen.
Sperlingsdrehen. James beginnt unwissentlich ein neues Leben, geprägt von den Wünschen und Träumen Kissys. Sein Erinnerungsvermögen scheint gänzlich verloren und damit viele Erinnerungen von Verlust, Schmerz und Tod. Aber eben auch all die Erinnerungen, welche James über die Jahre geformt haben und zu dem gemacht haben, der er nun einmal ist. Er scheint vieles neu erlernen zu müssen, selbst sein Talent des körperlichen Beischlafs scheint verloren. Doch mit Kissy hat er eine unermüdliche Kämpferin an seiner Seite, die ihn immer wieder auf Kurs bringt. Doch bestreitet unser totgeglaubter Spion nun sein restliches Leben als Fischer auf einer idyllischen Insel, oder dürfen wir noch auf ein weiteres spannendes Abenteuer hoffen?
Ja. Da hast du schon ganz schön viel aufgemacht, glaube ich, was das Kapitel mit sich bringt. Würde ich mal sagen, nehmen wir unsere Zuhörer mal mit.
Yes. Also wir starten jetzt quasi in der Situation, wo James ins Wasser reinplumpst von seinem Wetterballon oder Heißluftballon und Kissy diese Figur, wie gesagt, aus der Ferne ins Wasser fallen sieht und intuitiv weiß, das muss James sein. Also mir nicht, schwimmt sie in einer Michael Phelps-Manier zu ihrem vermeintlichen...
Ich finde es so geil, ich habe ungefähr genau dasselbe bei mir geschrieben.
Ach, lustig. Es wird geschrieben, dass sie da so geisteskrank schnell hinschwimmt, ja, oder so, genau. So Kilometer weit einfach. Ja, zu ihrer besseren Hälfte, und der ist gerade aber total in dem Film, schlägt wild um sich, denkt anscheinend auch, sie wäre der Feind, muss sie es halt mit Psychologie versuchen und ihn auf ihm gut einreden und zureden und bekommt ihn dann ein bisschen beruhigt. Dann meint sie so, ja, komm, ich schwimme vor, du schwimmst hinterher, das sollte schon klappen. Schwimmt so ein bisschen vor, merkt, da tut sich nichts. Der schwimmt die ganze Zeit wie so ein verwirrtes Tier, komplett hilflos im Kreis, weshalb sie ihn dann wieder beruhigen muss und anschließend in einer Rettungsschwimmermanier ans Ufer zieht, über einen Kilometer gegen die Strömung. Also die sollten sie wirklich mal lieber für Olympia stellen. Das ist ja nicht normal.
Das ist echt so. Mit einem 90-Kilo-Mann im Schlepptau oder wie viel er wiegt. Und ist ja auch kein kleiner, glaube ich.
Dann brechen sie auf jeden Fall am Strand zusammen. Also sie vor Erschöpfung. James ist ja sowieso ganz weit von sich weg. Und ja, der wacht dann total disorientiert auf, erkennt Kissy auch überhaupt nicht. Scheint einem anscheinend nach auch alle Erinnerungen verloren zu haben. Sein letzter Gedanke ist irgendwie nur noch, dass er einen bösen Mann töten wollte und das vermutlich auch geschafft hat. Und Kissy nutzt die Situation aus und sagt ihm Jan, ja, du bist Taro Todoroki, der Geliebte von ihr, und sie leben zusammen und fischen zusammen und das ist sein Leben. Und er ist irgendwie eine Klippe runtergestürzt und hat sich dabei schwer verletzt, aber der Arzt, der kriegt das schon wieder hin. Und jetzt bringt sie ihn erstmal in ihre Unterkunft, die Steinhöhle, in die sich keiner reintraut aus ihrem Ort. Und ja, da setzt sie ihn dann so erst, parkt sie ihn quasi erstmal und geht dann nach Hause und berichtet ihren Eltern, was los ist und was jetzt ihr Vorhaben ist, nämlich quasi James seine Erinnerungslücken nicht zu schließen, sondern möglichst fernzuhalten und ihm einzureden, ey, du bist schon immer Teil unserer Armer-Gemeinschaft hier und das ist dein Leben. Die Eltern kennen ihre Tochter anscheinend einigermaßen einschätzen und wissen, also da jetzt zu diskutieren, das bringt nichts, aber das Okay vom Priester, das braucht sie, weil der die oberste Rechtsprechung quasi hat. Das heißt, nächster Hürdenlauf geht dann halt zum Priester, dem erzählt sie genau das Gleiche. Der sagt natürlich, ey, das geht nicht. Also der wird ja immer wieder gesund werden, da kommen die Erinnerungen wieder, dann kommen auch einfach die Leute vom Festland und wollen wissen, was los ist, suchen nach ihm. Der Priester weiß genau, James ist ein wichtiger Mann, den kannst du nicht da einfach so verstecken. Der scheint irgendwie eine höhere Nummer bei sich da zu Hause zu sein, doch Kissy hat bereits da ihre Zukunft geplant, das Luftschloss steht, die Leute können ja einfach durch den Priester und die Ältesten weggeschickt werden. Die sollen einfach ja nicht die Wahrheit erzählen, sondern einfach sagen, ja, der sei nicht hier. Und wenn er irgendwann wirklich gehen will, dann hält sie ihn nicht auch nicht auf, dann lässt sie ihn gehen. Doch man sollte dieses Geschenk der Götter nicht abweisen, das sollte man mitnehmen. Also der ist ja so ein Segen, sie hat ja keinen Ruderer, sie wollte ja einen Mann haben von extern am liebsten. Das wäre ja genau das Richtige. Und letztendlich würde er das Leben mit ihr doch total genießen. Also die 3 Tage, die anscheinend der Indikator dafür sind, wie es jetzt immer sein wird, waren noch die besten seines Lebens. Also warum sollte er das mit ihr und David?
Musste dir auch geben, sagt sie, dass es seine besten waren. Es muss sie ja auch noch geben.
Ja, und dann Totschlagargument. Ja, sie hat ihm jetzt auch das Leben gerettet. Also da hat sie doch ein Gut wohl. Also das kann man ja jetzt nicht anlasten. Der Priester tut halt, was er kann. Spricht mit den Alten und versucht ihnen zu vermitteln, ja, halt mal die Füße still, wenn jemand kommt. Und Kissy soll dann halt den Arzt mitnehmen und dann darf sie ihn ein paar Wochen verstecken, bis er damit zu den Eltern darf. Der Arzt, wo ich anfangs dachte, naja, was werden die da für einen Kräuterheiler haben? Mhm. In welche Richtung geht das jetzt?
Habe ich auch
untersucht, gedacht. Untersucht mit so einer ganz wilden Zeichnung von einem Schädel James seine Schnittverletzung am Kopf und verbindet diese. Und sagt dann zu Kissy, ja, der Schläfenlappen ist verletzt und es dauert Monate bis Jahre, bis die Erinnerungen vollständig zurückkehren. Eigentlich müsste nach Fukuoka ins Krankenhaus dort geröntgt werden. Also ist total vom Fach der Gute. Also wirkt jetzt nicht wie so ein Wald- und Wiesenarzt, sondern ein sehr gut ausgebildeter Arzt tatsächlich für die Verhältnisse. Das hat mich dann doch überrascht für dieses sehr isolierte, abgeschottete Völkchen. Aber gut. Er will sich aber an die Weisung des Priesters halten und verarztet, wie es halt geht, weiter auch heimlich. Aber Kissy soll ihm helfen bei den Erinnerungen, dass er immer nach wie vor Erinnerungsstücke, Puzzles zusammensetzen kann. Und er darf sich die nächsten Wochen nicht verausgaben. Also sowas wie Fischen geht jetzt einfach noch nicht. Zeit geht ins Leiden, ziemlich viel Zeit. James erholt sich, doch es kommen immer wieder Leute vom Festland, wie Tanaka oder auch anscheinend Henderson war auch mehrmals da, die nach ihm gesucht haben, auch sehr aggressiv oder vehement nach ihm gesucht haben, aber ja, immer wieder weggeschickt worden oder abgewimmelt worden. weil die Älteren einfach versteinert geblieben sind und James nicht verpfiffen haben. Und sie füttert James auch nur, also Kisti füttert James auch nur mit Infos über das Leben der Insel und auch nichts, was darüber hinausgeht. Also sie hat auch nicht das Interesse, ihm mitzuteilen, wo tendenziell seine Vergangenheit liegen könnte. Und im Winter darf dann James endlich auch ins Haus, lernt dann sogar Japanisch, hat immer wieder Träume von einem ganz anderen Leben, doch Kisti redet ihm alles aus und vermeidet auch mögliche Blicke auf die Überreste des Schlosses oder des Gartens, weil sie Angst hat, das könnte irgendwelche Flashbacks auslösen. Und der Arzt ist auch total erstaunt, dass da nichts passiert mit den Erinnerungslücken, also dass die nicht besser werden. Und geht jetzt schon mittlerweile davon aus, dass es eine dauerhafte Amnesie. Körperlich ist er wieder komplett auf dem Damm, aber geistig ist er gerade echt noch ein bisschen Matsch irgendwie. Und spannend ist, wir kriegen das ganze Kapitel auch immer nur aus Kissys Sicht geschildert. Mhm. Also wir wissen nicht, was bei James gerade tatsächlich los ist, aber es kommt so ein bisschen zombiehaft rüber, wie irgendjemand, der einfach komplett auf Hilfe angewiesen ist und all das macht, was Kissy ihm sagt, weil sie verkauft es anscheinend auch sehr, sehr gut. Ja, das Problem an der Sache ist, James, einer seiner Talente, könnte man sagen, wenn man sich da so seine Vergangenheit anguckt, scheint gänzlich abhanden gekommen zu sein, nämlich der Beischlaf. Kissy kriegt da irgendwie nichts zustande, da tut sich nichts. Egal, wie zärtlich sie mit ihm ist, da kommt keine Reaktion und sie glaubt schon, dass da eine Impotenz im Haus stehe. Der Arzt sagt aber, nee, aus rein körperlicher Sicht kann das nicht sein, da ist der fit. Er könnte es einfach vergessen haben, wie es funktioniert. Das fand ich sehr amüsant. Kissy ist aber ein Schlaufuchs, die fährt dann einfach mal aufs Festland mit der Fähre. Also anscheinend haben sie einen wöchentlichen oder einen Daily-Austausch mit dem Festland, um Lebensmittel oder so wahrscheinlich zu verschiffen. Und geht dort erstmal in einen wilden Sexshop rein, berichtet dem Verkäufer von ihrer Misere. Der nimmt sie damit ins Hinterstübchen, schottet da alles ab, sagt, ob sie 5000 Yen dabei hat. Sagt, ja, hab ich, ist schon viel Geld, aber hab ich dabei. Und dann zeigt er ihr, wie er mittels eines Elektroschocks eine Kröte zum Schwitzen bringt und den Schweiß destilliert, mit getrockneten Eidechsen zusammen vermengt. Und das ist ein richtig krasses Aphrodisiakum. Und das bringt James wieder auf den Damm. Und dann kriegen wir da so ellenlang beschrieben, wie er da diese Kröte, brutzelt nicht wirklich, weil die lebt nach wie vor, aber zumindest quält, damit sie ins Schwitzen kommt, um diesen Schweiß da aufzusammeln. Und sagt dann auch, er macht das immer so, damit die Leute auch wissen, er verarscht sie nicht.
Aber es weiß ja auch keiner, ob es auch wirklich hilft. Nur weil du es gesehen hast, dass es jetzt Krötenschweiß ist, würde ich es jetzt trotzdem nicht kaufen, aber...
Naja, wir werden sehen, ob es funktioniert. Für weitere 1000 Yen kriegst du hier so ein Special Offer. Ja, genau. Gibt es da noch ein sogenanntes Kopfkissenbuch? Also quasi das Kamasutra oder irgendeine Spuddelzeitschrift. Ich konnte es nicht so richtig herleiten, weil das da so ein bisschen ominös beschrieben wurde. Auf jeden Fall ist da ganz gut was zu sehen. Sie ist erstmal schockiert und beschämt, lässt sich dann aber doch nichts anmerken, weil sie die coole Geschäftsfrau spielt und sagt, ah komm, ich habe heute mal die Spendierhosen an, das nehme ich meinem Ehemann auch noch mit. Und ist jetzt beste Dinge, dass sie so James wieder ins Leben zurückführen kann. Der erwartet sie auch bereits auf der Insel am Steg und hat sie furchtbar vermisst. Sie laufen dann Hand in Hand durch den Ort und andere lächeln ihnen zu, weil der Priester dafür gesorgt hat, dass James jetzt nicht mehr als Gaijin, also als irgendwie Fremdling wahrgenommen wird, sondern als der gehört jetzt dazu. Und der hat nun mal die oberste Befehlsgewalt, beziehungsweise sein Wort ist nun mal Gesetz. Und heute ist der Tag der Tage, beziehungsweise der Abend der Abende. Kissy kocht lecker für ihre Familie und mischt James dieses angebliche Aphrodisiakum unter. Dann spült sie noch, macht sich dann noch richtig hübsch, spritzt sich mal richtig auf. Und dann hat James aber schon die Zeitschrift gefunden und fragt Kissy, was das denn damit auf sich habe. Ja, sie sagt, ja, irgendwie hat mir das in die Hand gedrückt, irgend so ein Fremder, keine Ahnung. Macht man halt so anscheinend, irgendwelchen Leuten Zeitschriften in die Hand drücken. Und James macht sich dann einfach ganz schnell mal nackelig und sagt zu ihr, ja, lass uns mal bei Seite 1 anfangen und mal gucken, wie weit wir kommen. Also das ging dann doch recht schnell mit dem ganzen Thema. Nun kommt der Frühling und auch damit beginnt wieder die Muschelsaison, beziehungsweise man kam wieder raus. Und das Trio, auch bestehend aus Kissy, James und David, macht sich dann wieder auf den Weg. Und Kissy ist überglücklich und wollte James an diesem Tage, wo wir uns jetzt heute befinden, gerne berichten, dass er ein Kind von ihm in sich trägt. Doch, zu dem Gespräch soll es gar nicht kommen, weil James hat einen Zeitungsschnipsel vom Klo gefunden. Da müsste man, glaube ich, kurz erklären, dass sie anscheinend mit der Tageszeitung da das als Klopapierersatz benutzen und Kissy da eigentlich immer darauf Wert gelegt hat, dass sie die Zeitung so klein wie möglich reißt, dass man da nichts drauf erkennen kann. Doof gelaufen in diesem Fall, hat James was gefunden, nämlich das Wort Vladivostok. Und da klingelt es bei ihm irgendwie. Und das, irgendwie hat er eine Assoziation zu einem großen Land. Und irgendwie klingelt es dann bei Russland bei ihm. Ja. Und sie erinnert sich dann an ihr Versprechen gegenüber dem Priester und muss zustimmen und sagen, ja, tatsächlich, James, das ist ein großes Land. Das ist in Russland. Ja. Und dann will er natürlich mehr wissen und fragt Kissy, warum er das dann kennt. Also wenn er doch nie von dieser Insel weg ist, wo kann er damit was anfangen? Und er würde jetzt gerne seine Vergangenheit erkunden und möchte in Vladivostok anfangen, möchte da gerne hinfliegen. Und schweren Herzens sagt sie ihm, wie er da hinkommt. Er muss in die nächste Stadt, dort gibt es ein Flugzeug, das fliegt auch direkt nach Russland. Und da könnte er hinkommen, aber die Russen sind halt kein nettes Volk, da muss er furchtbar aufpassen. Und dann fragt er ganz naiv, ja, aber was sollten die einem armen Fischer aus Kuro denn antun? Also, wo ist denn da die Basis, sich in die Haare zu bekommen? Mhm. Und Kissy macht das Boot fertig, sie legen dann ab. Es ist wieder ein wunderbarer Tag, ohne Sorgen für James, der einfach jetzt gerade echt ein sorgloses Leben hat. Nur leider weiß er einfach nicht mehr, wer er ist. Und das einzige Indiz, was er jetzt hat, was auf seine Vergangenheit hindeuten könnte, ist irgendeine Stadt in Russland. Und verglichen mit diesem Begriff waren seine Liebe für Kissy und das neue Leben in Tigers Worten, also wahrscheinlich nach einem klassischen Haiku, genauso unwichtig wie Sperlingstränen. Und damit endet das Kapitel und auch das Buch.
Hat er sich doch nochmal da rausgezogen. Aber mich würde tatsächlich noch interessieren, was du von Kissys Manöver hältst. Ja, ich finde es schon.
Die Frage hatte ich auch nicht. Die große Moralfrage. Ja,
tue ich mich sehr schwer mit, muss ich sagen. Also ich denke mir halt so, wenn ich doch jemanden so lieb habe, dann will ich ihm doch nicht so eine Scheiße antun. Also alles andere, was vielleicht an Erinnerungen zurückkommt, ist belastet Bond mit Sicherheit auch. Ja, das ist auch eine Scheiße vielleicht, die er mit sich rumträgt. Aber ich will doch, also mal abgesehen davon, dass es sau aufwendig und anstrengend ist, da die ganze Zeit irgendwas geheim zu halten. Und wie man sieht, es hat eh nicht wirklich geklappt. Aber also das, ja, ich tue mich da sehr schwer mit. Aber ich habe dich ja eigentlich gefragt. Jetzt habe ich schon wieder vorweggegriffen. Sorry.
Nee, jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt mag ich nicht.
Gut, okay, dann hören wir hier auf für heute.
Nee, ist ja tatsächlich echt ein vielschichtiges Thema. Also klar ist das eine krasse Egozentrik von ihr, eine Ich-Bezogenheit. So, ich möchte James für mich haben oder ich möchte Tandoori, was auch immer, da für mich haben und verwehre ihm irgendwie den Großteil seiner eigenen Existenz, seines eigenen Lebens. Er ist total hilflos, also ist ja maximal auf sie angewiesen oder auf externe Hilfe, weil er ja gar nichts mehr weiß. Kann ja überhaupt nicht Sachen zuordnen und das nutzt sie ja schon sehr, sehr kalt aus für sich und für ihren Nutzen. So, sie hat dann, wie gesagt, einen Rudermann, sie hat ihn anscheinend auch ins Herz geschlossen und sie schätzt wahrscheinlich auch, tut sie ihm damit jetzt nicht weh, weil das Leben für ihn anscheinend sehr glücklich wirkt. Oder in diesen 3 Tagen, die sie als Indikator nutzt, als sehr glücklich dargestellt hat. Und sie ist ja auch bereit, sehr viel dafür zu opfern. Also sie geht ja wirklich zu allen wichtigen Existenzen bei sich im Ort und bettelt da irgendwie um Hilfe, ist bereit für James auch arschvoll Geld auszugeben, nur für die Potenz, also ist ja nicht, dass das irgendwie was mit dem Lebensstandard zu tun hat, dass ihm das irgendwie ist, aber dann andererseits möchte sie ihm nicht auf die Sprünge helfen, was die Erinnerungsstücke angeht, ja. Also da hat sie ja überhaupt kein Interesse dran, hat aber dann, wie gesagt, das Versprechen dem Priester gegeben, ey, wenn er aus freien Stücken gehen möchte, bin ich raus. Weil sie hätte ja am Ende auch die Karte mit der Schwangerschaft einfach ausspielen können.
Ja, klar.
Hätte sie sagen können, ja, nee, das mit Vladivostok, vergiss mal ganz schnell wieder. Ich erwarte ein Kind von dir und so weiter und so fort. Aber hat sie
ja
nicht.
Das ist auf jeden Fall klar, ja. Das war dann, damit rettet sich vielleicht ein bisschen, ja. So aus meiner Sicht. Aber ich finde es davor schon, ja, wie du gesagt hast, sehr egoistisch. Die Komponente stößt bei mir sehr durch oder kommt bei mir sehr zum Tragen von ihr.
Ja, ist auf jeden Fall unmoralisch. Also ja. Das definitiv.
hat sie ihm damit aktiv geschadet? Man weiß es nicht. Also, er hat ihm, glaube ich, auch viele negative Erinnerungen vorenthalten.
Ja.
Gerade so aus den letzten Monaten oder so. Aber wie gesagt, du hältst ihn dann halt einfach so für dich gefangen irgendwo. Und
genau, das ist, glaube ich, das, was mich da so ein bisschen stört sozusagen. Oder was heißt stören, aber wo ich die größten Gedanken dran verschwende, auch zu sagen, du bestimmst über ihn und sagst, ja, er hat hier ein glückliches Leben, aber du fragst ihn halt kein Mal, ob es wirklich so ist. Also du gehst davon aus, aufgrund von Beobachtungen, die sicher vielleicht ein guter Indikator sein können, aber du weißt es halt auch nicht mit letzter Sicherheit, weil die Person dir seinen Willen nicht mitteilen kann oder nicht darf, weil du ihr gar nicht die Chance dazu gibst. Das, finde ich, wiegt schon sehr schwer auf, aber
ja.
So viel vielleicht mal zu der großen Moralfrage hier.
Jetzt haben wir auch, wie gesagt, auch einen kleinen, spannenden Cliffhanger. James fehlt halt nach wie vor noch sehr, sehr viele Erinnerungen. Wird er die jemals gänzlich wiederbekommen? Kommt das von jetzt auf gleich alles wieder? Was ist mit Kissy dann langfristig? Weil wir hatten ja noch nicht die Situation bisher, dass da, was Nachwuchs angeht, unterwegs ist. Ob er sich da irgendwie verpflichtet fühlt, ob er es jemals rausfinden wird. Das sind ja alles so sehr offene Fragen. Ja,
stimmt. Es macht sehr viel Neues auch wieder auf. Das stimmt, und ich bin mal gespannt, ob es auch aufgegriffen wird.
Halt, ja, das ist, glaube ich, das größere Problem. Bisher wurde ja immer alles dann liegen gelassen, beziehungsweise nicht nochmal größer aufgegriffen, sondern eher in so einem Nebensätzen.
Mhm.
Das ist natürlich, ja.
Ja, es würde mich interessieren, ob es überhaupt auch nochmal in Nebensätzen dann aufgegriffen wird. Da war jetzt das eine oder andere, wenigstens haben wir das gecheckt mit seiner Ehe, so, ne? Das, finde ich, wurde jetzt relativ deutlich hier aufgegriffen. Jetzt auch nicht übermäßig, aber gerade am Anfang auch, wo er so durch war. Das hat dann irgendwie schon Bezug, aber ansonsten hast du recht, fand ich, war sehr, sehr wenig, was aneinanderhängt dann auch irgendwie oder verschiedene Verbindungen zwischen den Büchern wiedergibt.
Ja, die waren schon sehr für sich stehend, größtenteils, ja.
Ja, und ich meine, an sich kommst du auch immer durch die Geschichte durch, ohne große Kenntnisse zu haben. Vielleicht über Bond wird relativ viel über die Bücher hinweg erzählt, so bisher mein Eindruck. Das schon, dass du da so ein paar Informationen hast, dass du ihn einfach als Person besser kennst und einschätzen kannst, aber ansonsten rein von der Handlung her und so sind die ja, also kannst auch mittendrin einsteigen. Ich meine, wir sind ja auch nicht chronologisch unterwegs.
Exakt.
Vielleicht da als bestes Beispiel, ja, gehen wir da natürlich voran. Tipptopp. Aber wir richten uns natürlich nach den Filmen, die sehr chronologisch sind und auch alle aufeinander aufbauen.
Nicht? Exakt. Was aber Hand und Fuß hat und aufeinander aufbaut, ist unser Ranking. Und ich würde jetzt einfach mal fazittechnisch da hinüberleiten wollen. Für euch nochmal die Information, ihr wisst das natürlich alle, aber vielleicht hat sich ja irgendeine neue Maus oder neuer Mäuserich in unserem Podcast verloren und dem möchten wir natürlich auch auf dem Sprung helfen. Wir haben 4 Kategorien. Wir haben einmal den James Bond als Charakter, wir haben einmal das Bond Girl, wer in diesem Fall die Kissy Suzuki, wir haben den Schurken, Ernst Davro Blofeld, die Handlung an sich als 4. Kategorie, die wir von 1 bis 10 Punkten bewerten. Heißt, maximal sind 40 Punkte möglich, minimal 4 Punkte. Daraus ergibt sich ein Gesamtscore, den können wir vergleichen mit den vorangegangenen Büchern. Und abschließend gibt es dann noch die Do-or-Die-Variante. Würdest du lieber den Film nochmal schauen oder doch lieber das Buch, beziehungsweise was würdest du Außenstehenden, in dem Fall euch einfach, an die Hand geben? Solltet ihr euch lieber den Film oder das Buch genehmigen? Ja, und damit habe ich es auf den Punkt gebracht und würde dann direkt schon zur ersten Kategorie, dem Bond-Character, hinüberleiten wollen. Und ich würde es wieder abwechselnd starten und dann hättest du jetzt wieder den Vorrang.
Machen wir das doch so. Bond-Darsteller. Na, ich starte erstmal rein, was mir vielleicht so aufgefallen ist. Ich habe relativ lang überlegt, finde insgesamt auf jeden Fall unseren Bond eigentlich wieder total solide. Ich fand im Showdown insgesamt hat er sich eigentlich sehr gut geschlagen. Es war eine One-Man-Show. Einer gegen alle. Hat er schon gut gemacht. Von seinen Fähigkeiten her vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen unachtsam und einen kleinen Wackler drin. Aber ich finde, eigentlich dafür, dass er allein gegen 10, 12 Leute waren, die da alle teilweise auch noch bewaffnet waren, eher nicht, hat er ganz gut gemacht. Ich finde, die lange Reise mit Tanaka durch Japan, die halt schon einen großen Teil vom Buch eingenommen hat, da, das kommt ihm irgendwie nicht so zugute. Er ist halt wenig in Action. Das finde ich ein bisschen schade. Ist viel hinterhergelaufen, hat dann so also seine Pseudo-Challenges gehabt, die er halt mal machen durfte und die dann der große Meister beurteilt hat. Hatte schon seinen Charme, finde ich, aber ist halt nicht der Bond, wie wir ihn vielleicht kennen oder wie wir ihn haben wollen. Aber trotzdem fand ich ihn da auch gut, weil er hatte halt seinen Humor, seine trockenen Sprüche, die gefallen mir halt schon immer. Ich finde, da war es diesmal wieder relativ viel dabei, wo er auch Tanaka so ein bisschen Kontra gegeben hat. Das fand ich eigentlich echt cool und hat mir an der einen oder anderen Stelle echt sehr gut gefallen. Und ja, am Anfang, so kennt man irgendwie halt mittlerweile auch die Bucheinstiege, dass er irgendwie doch ein bisschen Durchhänger hat. Ich meine, diesmal sehr verständlich. Ich glaube, da kann man nichts sagen. Macht ihn ja auch wieder ein bisschen nahbar. Deshalb finde ich ihn eigentlich, wie ich am Anfang gesagt habe, alles in allem sehr solide. Ja, hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Action reinkommen können. Liegt aber vielleicht auch in der Handlung an sich. Deshalb will ich es ihm eigentlich nicht abziehen. Deshalb bleibe ich da diesmal auch wieder bei meinen 7 von 10 Punkten tatsächlich.
Okidoki.
Kannst du da mithalten?
Tatsächlich schon. Ich fand, wir hatten viele spannende Facetten aus James seiner Sicht. Wir hatten Geschichten rund um Verluste, bezogen auf Tracy. Wir hatten Träume, als er dann auf der Arma-Insel war, Kuro, und sich auch einfach so ein Leben für sich vorstellen konnte. Mal ganz weit weg von dem alltäglichen Trubel seines Jobs. Eskapismus, ich will weg, das ist gerade alles zu viel. Dann das Motiv der Rache, was aufgekommen ist, als dann Blofeld wieder auf die Bühne trat. Was aber auch leider immer alles ganz schnell fallen gelassen wird. Wir hatten am Anfang, wie gesagt, diese Geschichten rund um Depression, Verlust, was eigentlich total spannend war, aber dann, sobald wirklich er da den Einsatz bekommen hat, so gar nicht mehr präsent ist. Ja, diese Geschichte rund um Kuro, über diesen magischen Ort, wo er sich vielleicht zur Ruhe setzen könnte, das ja, ging jetzt halt am Ende auch einfach nicht mehr, weil wir nichts mehr aus seiner Warte erfahren haben. Ja, dieses Rachemotiv, das hat ja erst wieder eine Rolle gespielt, als er Blofeld gesehen hat. Also wir hatten ja nicht davor die Situation, dass er sich gar nicht auf seine Mission konzentrieren kann, weil er nach wie vor eigentlich Blofeld hinterherjagt in Eigenmanier. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen schwierig alles gewesen. Spaß hat mir natürlich auch die Sache rund um Tanaka gemacht, nämlich diese pfiffigen oder charmanten Unterhaltungen, wo dann nochmal ein frecher Spruch kam, was man so aus James-Manier kennt, auch diese schnelle Sozialisierung mit fremden Leuten, da hat er immer irgendwie den richtigen Draht zu. Und dann auch, wie du auch gesagt hast, dieses Finale, sich da durchsetzen, erstmal sich einschleichen heimlich und dann aus einer aussichtslosen Situation mit verhältnismäßig wenig übernatürlich Fähigkeiten daraus zu manövrieren, das war ganz cool. Was mir nicht gefallen hat, war dann in der Auseinandersetzung mit Tanaka dieser anklingende Rassismus oder ja, diese Diffamierung der anderen Kultur und das immer wieder alles zu belächeln oder in Frage zu stellen, nicht nur kritisch in Frage zu stellen, sondern wirklich so überspitzt. Und was ich halt nach wie vor nicht so ganz fassen kann, ist diese, wie schnell bei James romantische Gefühle zu einer Frau aufkommen, die er keine 3 Stunden kennt. Also das verleiht irgendwie den Vorangegangenen immer so einen Schnuff von wegen, ja, war also so wichtig kann es ja da nicht gewesen sein.
Ja. Ja, das stimmt. Da sind nochmal ein paar ganz gute Punkte mit dabei. Ich finde auch spannend, eben, dass du aufgemacht hast, was alles aufgegriffen wurde oder an Thematiken aufgemacht wurde. Da frage ich mich halt jetzt gerade so, wenn ich auch nochmal drüber nachdenke, weil du es jetzt auch nochmal angesprochen hast, ob es da halt nicht vielleicht besser ist, dann auch mal bei einem Motiv oder einem Thema so ein bisschen durch den Roman zu bleiben oder nur 2 aufzumachen, so jetzt mal aus Autorensicht gesehen, wo du sagst, ja, wir gehen rein mit dem Rachemotiv, selbstverständlich gehen wir damit rein, ist total offensichtlich. Wäre total
naheliegend.
Ja, genau, ist super naheliegend und könntest du super verfolgen, da machst du irgendwie noch 1-2 andere Themen auf mit, keine Ahnung was, ja, es muss ja nicht nur da bleiben, aber dass es sich wie ein roter Faden halt durchzieht und es war ja zwischenzeitlich ganz weg, das Motiv. Also deshalb, ja, gebe ich dir recht. Finde ich gut.
Yes, deswegen war ich auch bei 7 Punkten von 10 möglichen, sind wir also auf dem Gleichstand. Und leite hinüber zum Bond-Girl, also
unserer guten Chrissy. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, ehrlich gesagt. Da könnten die Meinungen weit auseinandergehen.
Das könnte gut sein. Fand ich einen sehr spannenden und unterhaltsamen, frischen Charakter. Tough in ihrer Art und Weise, lässt sich von James da nicht so einfach einlullen. Also zieht da so ihr Ding durch mit der Arbeit und mit gewissen Traditionen und Regelungen. Also lässt sich da wirklich von James auf der Nase rumtanzen. Und es ist, ja, sehr spannend, diese Moralfrage am Ende aufzumachen. Also es hat ja nichts mit ihrem, also wie ich ihren Charakter persönlich finde, hat ja nichts damit zu tun, wie der Charakter insgesamt aufs Buch wirkt. Also dass das jetzt kein geiles Verhalten war, aber für beim Schurken bewerte ich auch den Schurken nicht danach, wie nett der war. Deswegen fand ich das eigentlich ganz cool, diese Moralfrage aufzumachen und diese Überemotionalisierung zu kreieren, zu sagen, ey, der ist mir so wichtig aus Gründen XY, dass ich den so für mich vereinnahmen möchte und ihm so ein neues Leben aufzwingen möchte und was damit alles zusammenhängt und so pipapo, das fand ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Es war nur tatsächlich über den Roman gesehen wieder sehr spät, als sie eingeführt wurde. Also wir hatten die ja dann wirklich im letzten Drittel erst, hatten dann die Ausfahrten, dann war James wieder Ewigkeiten alleine auf dem Schlossgelände unterwegs und da konnte sich jetzt auch nicht so richtig was aufbauen. Also dass da wirklich mal so eine wirklich vernünftige Dynamik entsteht, eine vernünftige Liebesgeschichte, sondern es geht immer alles immer so hoppla hopp, die kennen sich einen Tag, dann sind die mal zusammen und dann wird schon rumgeknutscht. Und dann werden auch wieder alle vorher aufgestellten Regelungen oder was auch immer über Bord geworfen und das ist so, boah ja, das, wenn du das jetzt in 3 Romanen hast, ist ja gut, aber wir haben das jetzt ja wirklich in 5 von 5 Romanen so gehabt, also das ist schon ein bisschen wild. Trotzdem, wie gesagt, fand ich den Charakter einfach ganz, ganz interessant und bin da auch bei sehr guten 7 Punkten gelandet.
Sehr gut. Ja, du hast ein paar Punkte aufgemacht. Die finde ich auch alle an sich, ja, gehe ich mit eigentlich. Aber bei mir schlägt es tatsächlich in die andere Richtung aus. Ich habe mich total schwer getan. Ich fand es, war jetzt auch nicht so eine klassisches Bond-Girl, wie man das vielleicht aus dem Film oder auch ein, zwei Romanen schon ein bisschen mehr gewöhnt ist, sage ich mal. Gut, muss ja per se nichts Schlechtes sein, hat mir aber dann gefehlt, dass sie einfach, ja, sie wurde in die Geschichte eingebunden, aber sie hat mit dem Fall eigentlich oder mit der Mission, die Bond hat, erstmal gar nichts zu tun. Klar, er wohnt bei ihr, damit hat sie ein Stück weit was zu tun, okay, gebe ich zu, aber sie handelt nicht als Person in diesem Fall, weder, dass sie Bond unterstützt, dass sie im Weg rumsteht oder dass er sie retten muss. Das finde ich relativ schade, weil das für mich halt ein Bond-Girl ausmacht. Dann kommt der Punkt dazu, wo du sagst, ja, die kommt erst wieder super spät dazu. Finde ich halt auch schade, weil dadurch hast du, ja, da kommen wir auch wieder zu dem Punkt vom Anfang, wo du gesagt hast, dadurch hast du halt keine Bindung eigentlich zwischen den Zweien und es geht hoppladihopp und nach 3 Tagen, die kommen vor wie ein ganzes Jahr und die verstehen sich wie ein gutes Ehepaar. Offensichtlich nach 3 Tagen und müssen dann quasi heiraten oder ihr Lebensabend auf Kuro verbringen. Finde ich immer ein bisschen schade. Ich glaube, also ich wüsste jetzt gerade nicht, wie man es besser hier hätte machen können, in der Situation, dass sie halt auf dieser Insel lebt, aber man hätte halt früher irgendwie die Bekanntschaft zwischen einer Dame und Bond vielleicht schon mal initiieren können. Viele Chancen gab es, er war in ganz Japan unterwegs. Das finde ich einen großen Punkt, den ich ein bisschen schade finde. Wie gesagt, da anschließend dran, ich fände es halt cool, wenn wir eine eingreifende, handelnde Frau auch wieder haben. Die ist jetzt aber zuletzt eigentlich immer ein bisschen zu kurz gekommen. Bei manchen haben wir uns ja eh schon bei den Romanen so ein bisschen schwer getan, ein klares Bond-Girl rauszuarbeiten. Mit Blick auf Goldfinger war es ja auch super schwierig. Deshalb, ja, fände ich jetzt einfach mal wieder cool, wenn es halt nicht nur so eine übelste Statistenrolle wäre, sondern vielleicht auch mal wieder ein klassisches Bond-Girl, wie wir es vielleicht auch aus dem Film kennen, dazukommt, wo Bond einfach mal wieder Einsatz zeigen muss, sie vielleicht retten muss. Oder vielleicht rettet sie ihm auch den Arsch. Ist auch geil. Kann auch super gut sein. Würde mir auch gefallen, so dass das einfach sie halt mit dabei ist und nicht, sie schickt ihn los, er macht sein Ding, der kommt wieder und dann, ja, kann mit der Art und Weise, wie sie Bond da versucht hat, aus seinem Leben rauszuholen, leider auch eben nicht so gut anfangen. Du hast recht, es ist ein Charakter. Ich finde auch die Frage super spannend, die finde ich gut. Aber eben dann taugt es mir als Bond-Girl nur bedingt, weil ich dann nicht weiß, was führt sie im Schilde, will sie das Beste für ihn? Eigentlich schon wahrscheinlich. Wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, fand es auch spannende Ansätze von dir. Andererseits vielleicht auch nur für sich. Und deshalb, da bin ich dann so ein bisschen, ja, jetzt habe ich weit ausgeholt. Ich bin leider nur bei 4 Punkten von 10 aufgrund dessen. Heute sind wir mal ein bisschen weiter auseinander, glaube ich.
Macht ja nichts. Ja, spannende Punkte bzw. spannende Bewertung der Situation. Aber ja,
okay. Aber das ist ja vielleicht auch gut jetzt für die ZuhörerInnen zu sehen, ja, man kann es so und so betrachten und ist, denke ich, auch eine persönliche Frage einfach, was einem besser gefällt. Ich meine, ich fand die Person an sich nicht falsch in diesem Buch. Ja. Nur vielleicht als Bond-Girl taugt sie mir jetzt zum Beispiel vielleicht nicht so gut. So.
So ja, aber spannender mal. Punkt zu sagen, was hat sie für die Mission geleistet? Also irgendwie bestimmt Vor- und Nachbereitung, da gebe ich dir vollkommen recht. Und bis jetzt hatten wir, also als klassisches Bond-Girl wirklich, hätte sie ihn dann begleitet mit ins Schloss rein oder so.
Ich kann glaub, das vielleicht war auch langweilig sein, wenn es immer so wäre, aber irgendwie habe ich es vermisst halt so.
Genau. Und Das fühle ich auch, aber ich war einfach nur froh, dass du jetzt nicht wieder so ein Dummchen dabei hast, was da irgendwie mit rumläuft oder wieder alle Fallen auslöst oder was auch immer. Also das macht mich viel wahnsinniger. Dann lieber ein Charakter, der so irgendwie davor und danach so ein bisschen mit dabei ist, sich aus dieser eigentlichen Aktion raushält, aber irgendwie so ein Ankerpunkt davor und danach ist. In dem Fall hat das mir wahrscheinlich einfach gereicht, weil ich ja weiß, welches Elend uns da schon in der Vergangenheit getroffen hat und was da noch so ausstehend kommt. Aber ja, ist ein berechtigter Punkt.
Ich glaube, von beiden von uns berechtigt, ehrlich gesagt. Und das ist ja auch das Schöne, man hat ja so persönliche Vorlieben oder was einem besser gefällt oder was nicht.
Ja, es leiten wir zur dritten Kategorie über der Schurke, also der Blofeld. Da darfst du einmal loslegen.
Ja, es schließt sich so ein bisschen daran an, an das, was ich gerade eben gesagt habe, von der Bewertung her, von der Punktzahl her, ist jetzt auch nicht super gut weggekommen. Hat mich einfach nicht so begeistert. Ich fand insgesamt eigentlich cool die Geschichte, die um ihn aufgebaut wurde. Ist echt eine schicke Tarnung, zu sagen, ich mache da mal so ein Business auf mit einem schönen Garten und ziehe mich da zurück. Ich will ja nämlich eigentlich nicht gefunden werden und das finde ich als meistgesuchter Mann total legitim, fand ich gut. Ich fand es auch witzig, dass er dann da mit seiner Rüstung rumrennt, ist die Frage, ob das sein muss oder nicht, ja. Aber genau, also fand ich erstmal nicht schlecht, die Story da drum. Hätte noch ein bisschen mehr eingebunden werden können, wir hätten ein bisschen mehr von ihm mitbekommen können aus der direkten Sicht. Wir haben eigentlich immer nur was eigentlich wirklich mitbekommen, wenn über ihn erzählt wurde oder wenn Bond vor Ort war und ihn beobachtet hat. Oder sie dann ganz am Ende halt kurz gesprochen haben. Deshalb, das fand ich so ein bisschen schade. Und was ich halt gar nicht nachvollziehen kann, oder ja, wir haben es angesprochen gehabt letzte Folge, so rum. Aber seine Absichten, was so ganz genau die sind. Und ich bin mittlerweile so ein bisschen halt verwirrt über die Bücher hinweg, was eigentlich Blofeld genau beabsichtigt. Weil er jetzt hier so erklärt hat, ja, ich mache mal das Business und eigentlich will ich was erfinden, was es auf der Welt noch nicht gibt und was die Menschheit braucht. Wo ich mich frage, ist es wirklich der Garten? Und andererseits hatten wir aber auch schon Sachen, wo es eher Richtung Weltherrschaft ging. Und deshalb, da bin ich so ein bisschen verwirrt und das finde ich schade, das stört mich tatsächlich. Und mir fehlt auch so ein bisschen, aber das ist, weil er wahrscheinlich so ein bisschen im Hintergrund war, die typische Bond-Gegenspieler-Manier, die Grausamkeit, auch im Kampf oder im Showdown kommt es bei mir nicht so richtig auf. Ja, deshalb war es relativ Durchschnitt tatsächlich. Ich finde, er hat auch keinen coolen Handlanger, mal noch abgesehen davon. Also der fehlt komplett. Das finde ich auch schade. Deshalb habe ich ihm 5 von 10 gegeben. Bisschen gnädig. Weil ich es an sich schon okay finde, aber ich finde, er hätte ein bisschen aktiver sein können, um es vielleicht nochmal kurz zusammenfassen.
Alles klar.
Überrasch mich.
Also, weiß ich nicht. ich fand es einen ganz spannenden Move, erstmal Blofeld als Alias laufen zu lassen unter Shatterhand. Die Aufmachung fand ich gar nicht schlecht, dass du nicht sofort mit der Tür ins Haus fällst und das so nach und nach ein bisschen aufgedeckt wird. Das fand ich einen ganz, ganz coolen Schachzug. Auch, dass er sich da in so eine wirklich Bösewicht-Festung, in dem Fall halt im Schloss zurückgezogen hat mit einem Todesgarten. Also die Aufmachung eigentlich schon mal ganz cool. Ja, jetzt kommt aber das bald bekannte Aber. Die ganze Konfrontation am Ende, wo du denkst, boah, jetzt Erzfeind gegen Erzfeind, das waren ja davor auch schon, aber jetzt hat er sogar noch James seiner Frau auf dem Gewissen. Also da muss doch eigentlich brennen um die beiden. Und es ist total stumpf. James hat sich total im Griff. Also dieses Rache-Ding wird da gar nicht richtig ausgespielt, erstens. Blofeld auch total nicht mehr dieser spitzzüngige Wortgefechtstyp, sondern wird einfach hysterisch und wild. Und bunt rundet das Ganze halt eben auch nicht positiv ab. Die hätte ich übrigens als ihm als Handlanger zugeschrieben, mehr oder weniger, aber die spielt halt so gar keine Geige. Also sie ist jetzt endlich ja die James identifizieren kann. Aber wirklich was reißen tut die halt auch nicht. Also die ist halt irgendwie so Beiwerk, aber auch kein interessantes oder gutes Beiwerk. Also es ist schon ein bisschen witzlos fast. Und der Tod ist auch sehr undramatisch. Also es ist eine persönliche Komponente. James wirkt ihn ja dann wie so ein Geisteskranker, verliert auch komplett die Beherrschung. Da kann dann wieder man von irgendwelchen Emotionen sprechen. aber da, dieses große Ding, dass der, keine Ahnung, von mir aus dem Fenster gestürzt wäre oder was und dann in seinem Tümpel da gelandet wäre oder so, also irgendwas mit großem Aufsehen, das gab es ja auch gar nicht irgendwie. Ja. Und für den omnipräsenten Gegenspieler, also wirklich ist ja in der Aufmachung immer der größte Kontrahent gewesen, auch in den Filmen, finde ich das so ein bisschen dürftig tatsächlich. Auch die Persona, die eigentlich so einen großen Stellenwert einem da so gebrochen zu zeigen, okay, aber das killt dann halt auch so ein bisschen diese Emotion oder dieses gut gegen böse Ding. Deswegen bin ich da auch genau in der Mitte. Wie gesagt, ein paar Sachen haben mir sehr gut gefallen, ein paar dafür leider nicht so gut, bei 5 Punkten gelandet.
Ja, total, nee, kann ich voll verstehen. Hast doch nochmal ganz gut, du hast am Anfang gesagt, mit der Tarnung eben, dass man da unter dem Alias auch, finde ich, eine gute Aktion gehandelt hat. Das spielt da auch noch mit rein, das stimmt. Also, ja, ich glaube, es ist ganz gut zusammengefasst. Ein paar Sachen sind ganz gut gelungen und andere Sachen sind so, hätte man vielleicht noch mehr draus machen können auch. Aber ich frage mich auch immer, wie beschränkt die Buchseiten waren, wenn der Ian, der Gute, da geschrieben hat. Hat er sich ein Ziel gesetzt, ab 70 höre ich auf. Und dann muss ich irgendwie schauen, dass ich das alles unterkriege oder ab 150 oder so.
Keine Ahnung.
Weil man könnte das doch einfach länger machen. Und es gibt ja an so vielen Punkten Optionen, noch ein bisschen mehr zu schreiben. Aber ja, ändern wir jetzt, glaube ich, heutzutage nicht mehr.
Yes, das bringt uns zur letzten Kategorie der Handlung. Und da habe ich mich ein bisschen schwer getan tatsächlich, weil jetzt in den meisten Büchern ging es irgendwie gar nicht so schlecht los. Und nach hinten raus hat es dann so ein bisschen an Zug verloren, weswegen ich zwischen 6 und 7 Punkten gelandet bin und habe mich dann aus dem Grund, dass ich es doch eigentlich gerade die Aufmachung anfangs ganz gut fand, auf 7 Punkte gerettet. Ja, kommen wir erstmal zu dem Negativen, in Anführungsstrichen, war, dass dich das Ganze so ein bisschen angeführt hat wie so ein Reisejournal durch Japan und wir verstricken uns in Land und Kultur und Leute und das halt also wirklich extrem hart und ich kann auch nicht bewerten, ob das alles noch so zeitgemäß ist oder nicht. Vieles kam mir da irgendwie ein bisschen nach der alten Sitte vor und hat halt auch viele Themen rund um Ost-West-Konflikte aufgemacht. James hat das halt auch immer irgendwie belächelt, also immer irgendwie nicht ganz für voll genommen, hat da mit mir so ein paar Geschichten aufgemacht, die ich nicht so cool finde. Und das hat leider echt ein bisschen was gekostet. Und was ich sehr schade fand, dass du mit Tracys Tod eine riesen Aufmachung für das Ganze hast. Auch, dass James jetzt auf dem absteigenden Ast steht oder sitzt und da eine letzte Chance eingeräumt bekommt. Also es macht ja extrem viel auf und diese Spannung flacht halt relativ schnell ab, weil wir da super lang mit Tanaka am Rumtingeln sind, bevor das dann überhaupt mal in die Spannung wieder reingeht. Und das Todesschloss hingegen fand ich super interessant, also von der Aufmachung mit dem Garten und so, der Sinn dahinter, sei mal auch in Anführungsstriche gesetzt, aber dieser ominöse Ort mit diesem ominösen Doktor und seiner Begleitung, das hat viel aufgemacht, aber vor Ort geht dann doch alles irgendwie wieder sehr schnell, wir sind sehr schnell da, wir haben dann irgendwie so 3 Kapitel Auseinandersetzung und dann ist aber auch wieder Schluss. Dafür sehr positiv die Nebencharaktere, sowohl ein Henderson, der leicht drüber war, als auch ein Tanaka, der ja sehr japanisch konservativ geprägt ist und trotzdem da James irgendwie ins Herz geschlossen hat. Das fand ich eigentlich ganz spannend und wie gesagt, bei mir hat die Kissy auch eine Ecke besser abgeschnitten als bei dir, deswegen fand ich die jetzt auch nicht ganz blöd. Wie gesagt, es wurden viele coole Themen oder spannende Themen aufgemacht, aber die werden halt super schnell irgendwie wieder fallen gelassen und versandten irgendwie aus meiner Sicht. Und deswegen, ja, bin ich da bei 6 bis 7 Punkten gelandet in dem Fall. Durch die vielen coolen Nebencharaktere sind es dann die 7 geworden.
Mega. Bin da ziemlich nah bei dir dran. Ich fand das Buch insgesamt eigentlich auch echt gut. Also ich habe mich auch an keiner Stelle irgendwie gelangweilt oder so. Also ich finde, man konnte es wirklich gut lesen. Es sind eigentlich genau die Punkte, die du auch aufgemacht hast. Die Reise durch Japan einerseits sehr cool, andererseits halt vielleicht auch ein bisschen lang und ein bisschen arg in die Tiefe. Wie dich auch, stören mich da auch die Sachen, nicht nur, dass Themen aufgemacht werden zwischen Ost und West, das ja kann man so und so machen, glaube ich, fand ich aber manchmal nicht so cool und vor allen Dingen dann natürlich auch, dass immer wieder in dieses Krasse zwischen Japan und den Amerikanern Westen wie auch immer man es nennen will, es war ja oft auch auf das amerikanische Lebensbild als Vergleich hergezogen und das ja, fand ich ein bisschen anstrengend, weil es dann halt manchmal auch ein bisschen ins Rassistische gedriftet ist. Gleichzeitig fand ich es aber auch wieder cool, ein Stück, zumindest insofern, dass halt ein bisschen polarisiert wurde zwischen Bond und Tanaka und die waren schon viel im Austausch und das hat auch ein bisschen Spannung aufgemacht und die müssen sich ja auch nicht immer einig sein und sie haben sich trotzdem gut verstanden, was ich irgendwie dann auch eine interessante Beziehung zwischen den beiden fand. Also ich finde, das Buch konnte man sich sehr gut geben, genauso der Garten des Todes fand ich total cool. Hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr Eingreifen auch von den anderen handelnden Personen gewünscht, aktives. Ich meine, Tanaka war immer dabei, aber gerade auch am Ende, wo es dann ein bisschen brenzlig wurde, dass man da irgendwie einen doppelten Boden einbaut und Bond vielleicht aus dem Wasser fischt, wäre jetzt für mich irgendwie sinnvoll gewesen. Ist ja da voll auf sich allein gestellt und bleibt dann auch verschollen, weil man halt einfach, gut, sie stellen Nachforschungen an, aber sehr dürftig, würde ich sagen. Und ich habe mir, und das hat Punkte bei mir gekostet, sonst wäre ich vielleicht auch bei 7 oder 8 gewesen, weil ich es, wie gesagt, an sich einen roten Faden schon fand. Ich habe mich gefragt, so, wofür hat Bond das alles jetzt eigentlich gemacht? Hat der Secret Service irgendwas dafür bekommen? Was sind eigentlich das, was war das Ziel der Mission eigentlich ganz genau? Also klar, man wollte ausschalten, aber das wusste ja keiner. Ja, genau, aber kam die, also wir erfahren halt nichts mehr darüber. So, das ist jetzt schon natürlich plakativ von mir gefragt.
Aber wenn der Secret Service sagt, die Mission war ein Erfolg, dann würde ich davon ausgehen, ja, sie haben ihn mit der Intention hingeschickt, Informationen zu bekommen. Und ja, aber wie du schon sagst, es wird nie ausgesprochen.
Genau, geh ich auch von aus, aber genau, ich frage mich halt auch noch, was war das Ziel der Mission auch von Anfang an? Weil man wusste ja nicht, dass es Blofeld ist. Klar, man sollte da was holen, hat sich dann schon alles irgendwie ergeben, aber ich finde, da hätte man noch ein bisschen mehr aufklären können. Auch vielleicht, was wird daraus, ist es klar geworden, dass Blofeld tot ist, auch für alle anderen? Oder weiß man bis heute nicht, dass Blofeld da vor Ort war und so. Solche Sachen hätte man noch mit reinnehmen können, ist jetzt auch kein Ding, was rein muss, aber dann hätte es noch mal ein paar Punkte mehr, denke ich, gekriegt. Ja, deshalb bin ich bei 6 von 10 gelandet. Also sind wir wieder relativ ähnlich, du warst ja auch hin und her gerissen. Genau.
Gut, dann darf ich einmal postulieren, dass Man lebt nur zweimal für dich jetzt auf dem 5. Rang gelandet ist von 5 möglichen Romanen und damit das Schlusslicht bildet. Dann kommt auf Platz 4 bei dir Liebesgrüße aus Moskau mit 24 Punkten. Insgesamt, Man lebt nur zweimal, hat 22. Dann kommt Feuerball und Dr. No, beide mit 25 und bei dir auf dem ersten Platz nach wie vor Goldfinger mit 26 Punkten von 40 möglichen. Genau, bei mir reiht sich tatsächlich, Man lebt nur zweimal auf dem, ich weiß nicht, zweiten Rang ein, zusammen mit Feuerball punktgleich, genauso wie mit Dr. No. Dahinter ist Liebesgrüße aus Moskau mit 24 Punkten und bei mir auch auf Platz 1 Goldfinger mit 28 Punkten. Also alles irgendwie so ein bisschen relativ nah beieinander, knapp über der Mitte, aber jetzt auch nicht deutlich drüber. Genau, das bringt uns jetzt zur letzten ultimativen Frage, die du zuerst beantworten darfst. Würdest du den Film oder das Buch empfehlen oder präferieren?
Ja, ich habe jetzt viel schlecht gemacht, habe ja dann gerade aber auch gesagt, dass ich das Buch eigentlich nie langweilig fand. Und da würde ich auch dran festhalten, ich finde es nicht schlecht und bin jetzt auch, oder sehe jetzt auch gerade wieder, dass unsere Bewertungskriterien eben nicht alles im Buch abdecken können, was wir vielleicht auch gut finden oder weniger gut finden. Dass es manchmal sehr klar raussticht, also aufs Letzte hätte ich es eigentlich nicht gerankt. Rein vom Lesen an sich fand ich es eigentlich nämlich ganz cool eben. Hab mich dann gefragt, woran es vielleicht auch liegt und hab mir dann so festgestellt, ich finde es eigentlich ein gutes Buch, was man sich mal so nebenbei reinziehen kann. Aber es vielleicht nicht ganz so typisch Bond-like, wie wir es vielleicht gewohnt sind oder uns wünschen würden als Bond-Fans. Aber es ist trotzdem was man lesen kann. Nichtsdestotrotz, weil wir eben im Bond-Universum sind, würde ich mit dem Film gehen. Tatsächlich in dem Fall, ja.
Okay, dann ist es für dich der Film. Ich bin tatsächlich beim Buch diesmal erstmalig. Du hattest ja bei Feuerball das erste Mal das Buch. Ich bin hier tatsächlich beim Buch. Ich finde es irgendwie nicht so übertrieben tatsächlich. Auch wenn Bond eigentlich immer dafür steht, dass alles total überspitzt und überhöht und direkt die ganze Welt, Weltordnung unter Gefahr steht. Uns direkt irgendwie ganz global gesehen wird. Das war jetzt eher so eine kleine Geschichte, irgendwie am Rande, hat so Dr. No-Vibes, da ist irgendwas auf einer Insel, man weiß nicht so richtig, ist auf jeden Fall nicht cool und das muss mal untersucht werden. Das für so einen Detektivroman finde ich das total spannend eigentlich. Auch mit dieser ganzen Kulturgeschichte, die wir deutlich präsenter hier bekommen als im Film, fand ich das eigentlich ein bisschen besser. Und der Film ist einfach bei mir nicht so gut gerankt, ehrlicherweise. Ich finde den teilweise sehr verwirrend, der macht super viel auf. Erst in Japan, da weißt du halt auch gerade erst anfangs nicht, wer ist Freund, wer ist Feind, bis dann Tanaka so ein bisschen etabliert wird. Dann haben wir auch wieder super viel Reiserei zu irgendwelchen Geschichten, zu irgendwelchen Gebäuden. Wir haben diese komische Transformation zum Japaner, die uns hier irgendwie deutlich glaubhafter verkauft wurde als im Film, die ja für total klischeehaft wirkte. Das hat mich so verloren. Und auch diese Kissy-Aki-Geschichte, du weißt gar nicht, wer ist am Ende. Und irgendwie war da Kissy auch ganz, ich glaube, das war Kissy auch auf der Insel. Ich weiß nicht, ob sie das getauscht haben, ich hoffe aber nicht. Die hat ja so gar keine Charakter gehabt. Die ist ja einfach wirklich nur irgendwie dabei gewesen und hat, glaube ich, auch kaum Wort gewechselt und so. Das fand ich ganz sondern ja, das ist auch so, diese ganze Inseldynamik überhaupt nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob das genauso gedacht war mit diesem Muscheltaucherstamm für sich so, weil das wirkte hier auf einmal viel, viel besser auserzählt, zu wissen, okay, das ist so ein Stamm außen vor und nicht irgendwie irgendeine Stadt oder irgendeine Insel, wo ganz normale JapanerInnen leben und James da jetzt einfach ein Teil von wird, sondern dass hier wirklich ein ganz anderer Prozess hat. Klar, die Nummer mit dem Vulkan Basisding und den Raketendiebstählen, das ist schon einfach eine Nummer größer und wirkt natürlich im Film auch viel ansprechender, als wenn er jetzt da durch ein Schloss streift, am Ende da Blofeld an die Gurgel springt und das hat sich dann. Also da hat sich die Spannung natürlich auch sehr, hält sich die sehr, sehr in Grenzen. Ja.
Absolut, aber ich frage mich trotzdem, warum sie den Garten in dem Sinne und die Insel in dem Sinne so rausgeschmissen haben. Also ich fand es am Ende auch relativ schwierig zu vergleichen, weil es dann doch ab der Mitte ungefähr oder schon früher, wo eigentlich klar wird, nach welchem Ziel Bond sucht und wo er hin muss, gehen die Geschichten eigentlich schon weit auseinander. Man findet schon immer wieder auch passende Passagen, die dann in beiden vorhanden sind, vielleicht ein bisschen angeglichen. Aber ich finde, es geht dann schon weit auseinander. Deshalb, ja. Aber ich finde gute Punkte auch, die du nochmal aufmachst. Jetzt kann das ja jeder für sich dann auch entscheiden, was ihm da wichtiger ist. Vielleicht ein bisschen mehr Action, das hat man, glaube ich, im Film.
Ja.
Oder halt dann auch eine, finde ich wirklich, da gebe ich dir recht, nicht schlecht erzählte Geschichte.
Ja, und ein bisschen tiefgründigere Charaktere. Also ja, wirklich Motive, ja, die aufgemacht werden. Wie gesagt, werden schnell fallen gelassen. Aber der Tanaka zum Beispiel ist ja auch deutlich mehr charakterisiert oder auserzählt als im Film.
Ja.
Und da muss man halt dann den Kompromiss ziehen.
Und der ist auch gut gelungen. Also
möchte ich Charaktere haben, ein bisschen Character-Building möchte ich. Vielleicht wirklich eine Art, geht schon eher in Richtung Detektivroman, oder möchte ich halt wirklich viel, verhältnismäßig viel für diese älteren Filme Action haben, große Bauten, große Schauplätze und natürlich dann auch dementsprechend Bilder, die das zeigen, die teilweise natürlich nicht so geil gealtert sind, wenn ich dann die Vulkanexplosion denke, die ist natürlich ja, mittlerweile nicht mehr so ganz fresh, aber wie gesagt, muss man das selber im Zeitkontext einordnen. Dafür ist das Buch auch nicht, würde ich das auch nicht für einen heutigen Roman bevorzugen, wahrscheinlich. Das muss man dann außen vor lassen.
Stimmt, ist ein guter Punkt nochmal.
Ja, und damit haben wir das nächste Buch abgeschlossen und dürfen dann in 2 Wochen auf Lazenbys Spuren wandeln, nämlich im Geheimdienst ihrer Majestät. Eine kleine Zeitreise wäre ja der Roman, der quasi jetzt vor Man lebt nur zweimal gekommen ist. Schauen wir mal, was es da mit der guten Tracy auf sich hatte und wie da die Geschichte rund um Blofeld und Bond sich so gesponnen hat.
Würde ich auch sagen. Ich bin schon gespannt tatsächlich, auch wie das Buch dann wieder daherkommt. Ich glaube, wir hatten jetzt mittlerweile alles so ein bisschen dabei. Du hast jetzt mal gesagt, Buch besser, hatte ich auch schon mal gesagt. Ob das Buch wieder mithalten kann oder ob es jetzt sich auch noch weiter auseinander geht. Hab da auch schon ein oder andere natürlich gelesen, dass die Bücher auch immer weiter weg vom Film irgendwann gehen und so. Also ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Hier war es, glaube ich, schon mal ein kleiner Anfang, wo jetzt wirklich mal Differenzen in der Geschichte richtig deutlich wurden. Ich glaube, die anderen waren ja noch recht nah dran.
Ja. Zumindest wenn es um diesen Plan des Bösen, des Bösewichts in Anführungsstrichen irgendwie ging. Ja, gehe ich mit. Ja, Freunde, Freundinnen, ihr habt es wieder geschafft. Die Folge ist rum. Wie gesagt, heute mal in etwas abgespeckter Variante, haben wir natürlich durch dieses Ranking aber wieder auch viel, viel Sprechzeit obendrauf gewonnen.
Auf jeden Fall.
Wir hoffen natürlich, ihr konntet was raus mitnehmen. Irgendwas hat es mit euch gemacht. Entweder habt ihr jetzt irgendwie Sympathien entwickelt oder eben verloren. Das müsst ihr letztendlich entscheiden, was ihr draus macht. Uns ist natürlich immer nur wichtig oder wir sind froh darüber, dass es euch in irgendeiner Art und Weise anscheinend interessiert. Und das nehmen wir mit. Und gibt uns natürlich auch Anlass, dann in 2 Wochen mit dem nächsten Abenteuer wieder zu starten und die nächsten Kapitel zu besprechen.
Ganz genau. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ich danke dir wie immer für deine Zeit, auch für deine Meinungen und Ideen rund um das Ranking. Ist ja immer ganz gut, sich da auch nochmal auszutauschen und nochmal subjektivere Meinungen zu hören. Und freue mich, wenn wir dann in den nächsten Roman reinstarten und uns ins nächste Abenteuer reinstürzen.
Sehr gut. Also, in diesem Sinne, habt eine schöne Restwoche oder einen schönen Wochenstart, je nachdem, wann es euch anhört. Und haltet uns die Treue. Wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder.
Ganz genau. Bis dahin.